von Bill Kaulitz verklagt und zu gefährlich für den Deutschen Bundestag. Ich habe mich mit ihm unterhalten, mit Julian Adrath, Autor, Radiomoderator, Künstler und auch AfD-Kandidat für die Berliner Landtagswahl. Was hat es damit auf sich? Warum kommt er nicht einmal mehr als Besucher in den Deutschen Bundestag, wenn er doch demnächst in das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt werden soll? Ja, und was hat es mit seinem Beitrag, mit seinem Hass auf Schwule, auf Bill Kaulitz auf sich? Oder hasst er ihn möglicherweise gar nicht? Ist da gar nichts dran? Das erfahrt ihr in diesem Beitrag. Mein Name ist Boris von Morgenstern. Ich bin freier Journalist. Noch nicht zu gefährlich für den Deutschen Bundestag, nur zu gefährlich für den baden-württembergischen Landtag. Aber das ist eine andere Geschichte. Viel Spaß mit dem Video. Grüß dich, lieber Julian. Schön, dass es geklappt hat. Du bist Autor, Künstler, Radiomoderator, demnächst vermutlich auch AfD-Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus, dem Landesparlament unserer wunderschönen Hauptstadt. Und jetzt hat man aber beschlossen, trotz politischen Engagements oder vielleicht gerade deshalb, dich nicht in den Deutschen Bundestag reinzulassen. Und vielleicht noch vorweg, ich weiß ja, du wurdest schon regelmäßig reingelassen, du hast es selber auch geschrieben, aber ich kann sogar sagen, dass ich einmal persönlich mit dabei war, es war so ein Empfang von der AfD im Bundestag, das heißt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, dass du reingelassen wurdest und jetzt hat man entschieden, du bist eine Gefahr fürs Reichstagsgebäude, für die Demokratie in Berlin. Warum? Wie kam es dazu? Was hat sich getan seitdem?
Ja, das ist die gute Frage, die wir auch noch nicht final beantworten können. Aber also Anlass an diesem Abend, das war der Donnerstagabend vor ja 2 Tagen. Da gab es einen Geburtstag. Also wir haben ja mittlerweile 159 Abgeordnete als AfDler in der Fraktion im Bundestag und da haben wir ab und an Leute Geburtstag und die machen dann in der Regel ein paar zusammen ihren Geburtstag. Das waren, ich kann dir mal gerade die Namen sagen, das waren Steffen Kotré und Böhringer und ich glaube 4, 5 Leute waren das. Rotfuß, fällt mir ein, Anna Rathart. Und ja, ich wollte halt rumschauen. Und dann kam ein Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt runter, um mich raufzuholen. Also das ist ja das normale, gute Recht eines Bundestagsabgeordneten, dass der nicht irgendwie anmelden muss im Voraus. Viele haben jetzt auch geschrieben, ja, seit neuestem musst du einen Tag vorher dich anmelden. Das stimmt aber nicht. Also ein Bundestagsabgeordneter hat das Recht, immer noch einfach spontan einen Menschen mit rein in den Bundestag zu nehmen. Und Thomas Korell kam da runter und gut, dann geht das los mit Sicherheitsüberprüfung und meldet sich an und gibt seinen Ausweis ab und dann poppt anscheinend was auf und dann haben wir 10 Minuten lang gewartet und dann haben wir gefragt, was denn los? Keine Ahnung. Und nach 10 Minuten haben wir nochmal gefragt und dann meinten sie, wir wissen es nicht, wir rufen jetzt auch mal nochmal die Polizei an und dann haben sie die Polizei nochmal angerufen und nach 40 Minuten habe ich gesagt, so jetzt Schluss, jetzt geht ihr hoch. Korell will ich ja nicht vor der Party abhalten. Haben wir die Partner gefragt, ist das okay, wenn dann die Sicherheitsprüfung rum ist, kann er dann nochmal runterkommen, mich hochzuholen? Ja, klar, wenn das für ihn kein Problem ist, dann klar. Okay, er ist also hoch. Ich habe weiter dann allein gewartet und dann nach 20 Minuten, das war dann circa eine Stunde, die um war, dann kam die Polizei. Also ein bisschen schwerer Polizist fürs Grobe, ein bisschen leichterer junger Mann. Und der meinte, nee, das wird heute nichts mit dem Bundestag. Es gibt dann eine Sicherheitsüberprüfung und sie stellen, das zitiere ich jetzt, ja, sie stellen eine Gefahr für das Haus dar. Wir befürchten, dass sie die Hausordnung verletzen werden. Und sie befürchten eine Bedrohung der Sicherheit durch mich im Deutschen Bundestag. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich war hier selbst schon oft, wie du sagst, wir waren da schon gemeinsam in den heiligen Hallen unserer Demokratie. Wie kann das sein? Bin ein unbescheuerter Bürger, habe ich ihm gesagt. Ich war nicht gewalttätig, ich habe keinen Eintrag im Führungszeugnis. Ich fand er auch ein bisschen komisch gefühlt. Habe ich gemerkt, wie er so ein bisschen stutzt. Und du meinte, okay, ich gehe mal nochmal telefonieren. Warten Sie mal noch einen Moment, bitte. Er ist nochmal hinter die Sicherheitsscheibe, hat dann eine Weile auch wieder rumtelefoniert und kam rein, nee, keine Chance, das hat sein Vorgesetzter so entschieden, kann auch gar nichts machen, tut ihm leid. Und ja, ich habe mir dann den Namen des Vorgesetzten und seinen geben lassen und mich dann verabschiedet.
Wie ist jetzt der Stand? Also ich meine, also ich habe das ja, vielleicht wird der ein oder andere wird's wissen, habe sowas Ähnliches in Anführungszeichen durch. Mir gegenüber wurde es lediglich angedroht. Da war es eine Einladung der AfD-Fraktion im für den Landtag in Baden-Württemberg, eine Veranstaltung, Influencer Day. Auch wenn ich mich mit dem Begriff nicht wirklich identifizieren kann, habe ich dennoch zugesagt. Und da wurde es im Vorfeld lediglich angedroht. Aber das muss man ja auch sagen, immerhin wurde das transparent nach außen gemacht. Also das heißt, mal angenommen, ich hätte reingewollt, hätte ich ja immerhin gewusst, dass man, und bei mir wurden, glaube ich, 4 Tweets hat man zitiert und gesagt, die sind böse, das sagt der Verfassungsschutz. Und deswegen gehen wir davon aus, er könnte dort was Verfassungsfeindliches, was weiß ich, Staatsdelegitimierendes, irgendwie sowas sagen, machen. Aber das heißt, ich wusste ja, woran ich bin. In deinem Fall, weißt du es denn jetzt immerhin?
Nein, nein. Also ich hatte dann auch Frau von Storch, Beatrix von Storch, kontaktiert. Sie ist ja hier aus meinem Bezirksverband, meine Vorsitzende sozusagen. Und sie meinte, ich war am nächsten Tag auf dem Fahrrad zu einem Termin in Kreuzberg unterwegs und gerade wieder auf dem Rückweg. Und ich rief sie an und sie meinte, nee, dann kommen Sie jetzt gleich rum. Wir versuchen es jetzt gleich nochmal. Da war ich so gegen 11 an der gleichen Pforte, wieder gleiche Stelle, gleiche Welle, meinte sie. Und genau das Gleiche. Ja, gleich wieder plopp, 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 was auf. Merkst du, hier ist jetzt nochmal was komisch. Dauert ein bisschen länger und auch mit ihr dann 10 Minuten, 20, 30. Und dann die Absage. Nein, Hartrat kommt heute nicht rein von den Pförtnern. Und Frau von Storch meinte, okay, dann nee, jetzt warten wir auch auf die Polizei. Jetzt will ich sie auch nochmal richtig heiß serviert bekommen. Aber ihr gelang es dann, den leitenden Polizisten an das Telefon zu bekommen. Und der sagte, das ist Datenlage, man greift dabei zurück auf Daten des Bundeskriminalamtes. Und er sagte aber auch gar nichts weiter zu, wie sie dann, also es ist deren Einschätzung, das zu interpretieren und ihre Entscheidung festzulegen. Ich müsse mich da durch diesen Link, also er würde dann eine E-Mail schreiben mit einem Link zu der Homepage vom Bundeskriminalamt und dann müsse ich bitte an mich weiterleiten und dann müsse ich dann bitte versuchen, da Zugriff oder Rauschau zu bekommen. Und das werden wir dann jetzt machen und dann sind wir mal gespannt, was das Bundeskriminalamt antwortet.
Aber die E-Mail, die sollst du dann persönlich privat zugeschickt bekommen?
Nö, gar nicht. Also wird auch gar nicht gefragt. Die Bundestagsabgeordneten jetzt jeweils, die bekamen dann eine E-Mail an ihren, aber auch nur, weil sie darum gebeten haben, ja, an ihren Hauptaccount. Und ja, die sollen es an mich weiterleiten und dann soll ich doch bitte schauen. Also es bleibt undurchsichtig.
Ja, aber der Ablauf ist ja schon interessant. Also die bekommen eine E-Mail, die sie an dich weiterleiten und dann sollst du anfragen, warum darf ich nicht rein letztlich?
Ich bin im Grunde gar kein direkter Ansprechpartner von denen. Ich muss mich da sozusagen um zwei Ecken drum kümmern. Also dass ich persönlich vielleicht auch Post bekommen würde oder als ja auch quasi Beschuldigter, das passiert nicht.
Finde ich, also wenn man jetzt wüsste, okay, du bist beispielsweise bekannter Terrorist, Rechtsterrorist, hast irgendwie in der Vergangenheit Dinge geplant, bist vorbestraft, hast mehrere Einträge im Führungszeugnis. Also wir wissen ja, dass man Taliban und Terroristen aus Syrien problemlos empfängt. Jetzt natürlich die Frage, inwiefern, wenn das ja augenscheinlich Diplomatie und so weiter keine Bedrohung oder die Bedrohungslage anscheinend nicht als so hoch eingestuft wird, dass man die nicht empfangen könnte in Deutschland. Ist natürlich die Frage, was konkret liegt denn vor? Und meine Vermutung wäre jetzt, auch als juristischer Laie, dass es wahrscheinlich in die ähnliche Richtung gehen könnte wie bei mir, dass man sagt, okay, wir vermuten, der könnte was Verfassungsfeindliches sagen, was weiß ich, was die Würde des Hauses verletzen würde beispielsweise. Erst jetzt wieder eine linken Abgeordnete gesehen, die dort im Kapuzenpullover drin steht, als sie irgendwie darüber schwadroniert hat, wie klimaschädlich irgendwie diese Raketen wären, die kürzlich ins All geschossen worden sind. Ich bedenke, das ist auch alles irgendwie kein Problem. Wäre für mich eher noch ein Grund, so jemanden nicht ins Parlament zu lassen. Aber jetzt weiß ich ja auch, ohne dass das jetzt übergriffig klingen soll, dass du ja tendenziell eher gut gekleidet bist und zumindest dahingehend auch nicht, man das nicht vorwerfen könnte.
Ich war gut gekleidet. Ich hatte einen Anzug an, ein Hemd, ich hatte einen guten, wie sagt man, Trenchcoat oder so drüber. Mein Gürtel und meine Schuhe haben zueinander gepasst. Nein, ich war gut gekleidet. Aber das ist klar, das passt ins Bild, ja. Reingelassen werden dann die Leute, die zum geschlechtergetrennten muslimischen Gebet erwartet werden. Oder jetzt unsere Verschleierungsaktivistin, die da neulich auch nochmal ganz, ganz viele Videos dann auch gemacht hatte aus dem Bundestag, aus den Veranstaltungen mit Werbung für ihre Kopftücher oder all police are bastards.
Genau, ACAB, das ist, damit wird man reingelassen, ist kein Problem.
Klar, die dürfen.
Jetzt wurde die Vermutung angestellt, beziehungsweise was ja aktuell gleichzeitig noch, also du bist aktuell sehr gefragt, zumindest also was so ein bisschen mediale Berichterstattung angeht, für dich wahrscheinlich eher so ein bisschen im negativen Sinne, wobei man auch sagt, jede PR ist irgendwie gute PR. Bill Kaulitz und du, ihr habt einen kleinen Rechtsstreit. Und wenn man Marc Röhlich, einem Aktivisten, der Beiträge für den Spiegel verfasst, die dort veröffentlicht werden, als Journalisten würde ich das nicht bezeichnen, was der da macht, hat einen Beitrag dazu verfasst, welcher den Titel trägt, Bill Kaulitz legt sich mit der AfD an, was natürlich, also das ist so ein bisschen das Clickbaiting der Relotius-Presse, weil mit der AfD hat er sich natürlich nicht angelegt. Du bist ja aktuell, also man kann sagen, als Kommunalpolitiker, du bist in dem Kreisverband Berlin im selben wie Beatrix von Storch. Ich glaube sogar mit im Vorstand kann er sein, stellvertretender. Ja, genau. Ja. Und Listenplatz 15 für die kommende Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, also das Berliner Landesparlament und dann höchstwahrscheinlich ab der nächsten Wahl auch dort Abgeordneter. Und er hat sich mit dir angelegt und der Grund dafür, den fand ich auch ganz spannend, Zitat, weil du so ein AfD-Vollidiot bist. War dir das bis zum Spiegel-Artikel eigentlich bekannt, dass das der eigentliche Grund war und er sich anscheinend nicht so persönlich angegriffen gefühlt hat durch deine Äußerung, die der Spiegel übrigens nicht zitiert hat?
Nein. Also zwei Punkte. Einerseits, also das hat er ja, glaube ich, ich habe es immer noch nicht geschafft zu hören. Ich wollte dann tatsächlich auch mal wirklich reinhören in diesen Podcast, den er, glaube ich, mit seinem Zwillingsbruder da in den Hügeln von Hollywood macht.
Tom Kaulitz.
Ansonsten habe ich gelesen diese Woche, Post aus Hollywood, Bill Kaulitz lässt Berliner AfD-Kandidaten per Anwalt abmahnen. Und das ist auch irgend so ein komisches Magazin, wo ich eigentlich gar nicht draufklicken will, die das wieder geschrieben haben.
Ja.
Und sagen quasi, dass ich eine Unterlassungserklärung losgeschickt habe. Dabei hat mir der Politiker hier irgendwie nur einen Spiegel hier vorgehalten. Ne? Und das empfinde ich schon als Provokation. Es geht.
Das Magazin sagt, du hast eine Unterlassungserklärung gegen diesen AfD-Politiker erwirkt. Oder
und das ist quasi kleinlich.
Und dabei ist das Quatsch, weil der hat dir nur einen Spiegel vorgehalten.
Der hat mir ja nur einen Spiegel vorgehalten.
Hör auf, genau. Das sagen die.
Ich
muss aber einmal sagen, worum es geht. Ne?
Es geht darum, es geht um eine Werbung, wo ich für Haarprodukte Werbung mache und das ist ein wunderschönes Plakat und dieser Typ hat dann quasi beleidigende Sachen dazu geschrieben. Ne? Also es ist eine besondere Art der Provokation, des Widerwärtigen.
Genau, man will es ja gar nicht so wiedergeben, jetzt nochmal 1:1, aber der hat sehr eklige, ganz hasserfüllte Kommentare dazu geschrieben.
Degradierend, also wirklich eklig. Und ich bin normalerweise ja ganz hart im Nehmen. Ich mache ja sowas, ich mahne sowas eigentlich gar nicht ab, ich kümmere mich da nicht drum. Aber da dachte ich, das ist halt so ein AfD-Vollidiot. Ja. Und dann dachte ich natürlich, geil, also der schreibt jetzt so freche Sachen als Politiker.
Dem kann man mal einen reinwürgen.
Und dann,
aber freches Magazin auch. Wenn
ganz
sagen,
frech.
Als wenn das ein Spiegelvorhalten wäre. Also der
so
war
von
ja beleidigend.
Der sagt ja nur die Wahrheit und dann kommt direkt Post aus L.A. Also ich kann euch sagen, Leute, wenn man sowas postet, dann kriegt man öfter mal Post von mir. Könnt ihr mal probieren.
So, genau.
Wir sind ja quasi, oder ich glaube du ja auch, ne? Quasi ein Alter, ist ja eine unserer Generation.
Ja.
Und ich habe es noch nicht geschafft, aber genau, er sagt, dem AfD-Vollidioten, der da so freche Sachen sagt, dem will er jetzt doch mal einen reinwürgen.
Genau, ich hab nach der Stelle gesucht. Den Beitrag hast du ja, glaube ich, aktuell gelöscht, ne? Also aufgrund der gerichtlichen Vorentscheidung, also wozu man verpflichtet ist.
Ja, das scheint so zu sein. Das ist natürlich echt so ein bisschen traurig, weil wir reden ja hier von freier Rede, von freier Meinungsäußerung und dass man dann also Angst haben muss, dass auch nur nach erstinstanzlicher oder erster Entscheidung überhaupt ohne mündliche Verhandlung, dass man dann da so juristisch vorsichtig sein muss, blicke ich auch nicht ganz durch als Nichtjurist. Das war dann die Entscheidung von Journalisten und von Anwälten. Aber natürlich gehen wir dagegen vor. Natürlich gingen wir dagegen vor und haben jetzt auch Widerspruch eingelegt. Und
genau, wichtig, also wichtig nochmal vom für diejenigen, die Berufung, Revision, also wir sind beide juristische Laien, aber in dem Fall ist es so, dass man Widerspruch einlegen kann, das heißt, das Gericht muss nochmal eingehender prüfen, ob man sich nochmal intensiver damit beschäftigt, ja, also sprich, ob es dann doch noch zu einer richtigen Beweisaufnahme, zu einer mündlichen Anhörung und so weiter kommt. Also das sind dann so die weiteren Schritte. Also nach der Anhörung kann man dann entscheiden, ne, wie gehen wir dann weiter dagegen vor. Und vielleicht noch ganz kurz als Einschub, jetzt gibt's ja den Beitrag nicht mehr und ich habe auch gedacht, okay, was hat er denn jetzt Böses geschrieben? In dem Spiegelartikel, der zumindest aktuell noch online ist und das dann damit wiederum als erstes mit aufgegriffen hat, auch wenn Alexander Wallasch als erstes darüber was geschrieben hatte und auch den Beitrag auf Tichys Einblick veröffentlicht hatte. Das, was du geschrieben hast, auf eine Shampoo-Werbung für, also ein Damen-Shampoo, was für die Haare. Dafür hat Bill Kaulitz geworben. Jetzt wissen wir alle, Bill Kaulitz ist keine Frau. Und du hast das kommentiert mit den Worten: Es ist schon eine besondere Form des Widerwärtigen. Welche Frau kauft Shampoo, weil ein Popo-Selfie-süchtiger, gepierster Schwuler dafür wirbt? Ernsthaft? Wie weit müsste die Gehirnwäsche fortgeschritten sein, dass sich ein Mann Rasierzeug kaufen würde, weil eine Undercut-geschorene Lesbe dafür wirbt? Und dazu dann ein Bild von dem Werbeplakat, um das es auch ging, von Bill Kaulitz. Und ein Satz noch: LTO hat auch geschrieben, dass dieses, die jetzt sich vielleicht an diesem Popo-Selfie-Süchtigen, der teilt wohl regelmäßig Bilder von seinem Gesäß. Also auch das lässt sich durchaus irgendwo herleiten.
Das war sogar mir bewusst als jemand, der nicht ein Typ ist, der diese Art Presse regelmäßig konsumiert, diese, weiß nicht, bunte, ich schaue auch keine Instagram-Stories oder so von Bill Kaulitz oder aus dieser Bubble, ist einfach nicht meine Welt, aber selbst mir war bekannt, und ich hatte auch Bilder im Kopf, wo er mit seinem Gesäß wirbt und er macht es zahlreich. Mein Anwalt hatte dann wirklich, war selbst überrascht, der hat so viel rausgekramt und zwar innerhalb von kürzester Zeit an Bildern, wo er in die Öffentlichkeit geht und sehr aggressiv eben mit seiner Sexualität da wirbt und hofieren geht. Und also wirklich diese Popo-Selfie-Sucht, erstmal auch mal wertfrei, also ne, das ist, kann man ja wohl noch sagen dürfen, zumal er auch was die Sprache angeht, dann nicht, ich sag mal, leise Töne spuckt, er schickt dann liebe Grüße aus der Fickt-Euch-Allee, ich weiß nicht, wer das wieder war, Fokus oder Bunt oder wer darüber berichtet hatte, also das sind auch die Schlagzeilen, ja, in diesem Duktus mit diesen Bildern. Er wirbt auch, habe ich dann gesehen, nackt für diese Bonbon-Werbung, wo er sich in den zwischen seinen Zehen hat er die Katjes, glaube ich, ist das?
Ich bin froh, dass ich nichts davon kenne.
Ja, ich kannte das dann bis dato auch nicht, aber hab's dann gesehen und ganz viele solche Bilder. Und ich war im Rossmann in Berlin einkaufen, hab das Plakat gesehen und gedacht so, wow, welche Frau kauft das? Ja? Welche Frau, wen zieht das? Und das ist meine Kritik erstmal an der Werbung. Und man macht halt daraus so eine ganz schlimme, menschenverachtende Sache draus. Und
der Vorwurf lautet ja, dass mit diesem Einleitenden, mit diesem Widerwärtigen, dass ja, du damit grundsätzlich auf die Homosexualität anspielst, was natürlich wieder ein bisschen paradox wäre. Kannst natürlich nochmal das kurz für die Zuschauer dann einordnen. Da du ja einer Partei angehörst mit einer offen bekennenden homosexuellen Spitzenkandidatin, Kanzlerkandidatin, ziemlich sicher auch wieder bei der nächsten Wahl. Wie würdest du das einordnen?
Ja, eben. Also es gibt eigentlich einen Unterschied, ob man seine Sexualität offen, aggressiv, missionarisch vor sich herträgt und als das Allheilmittel anpreist. Und es ist ja das, was er nonstop tut, dann auch über seine One-Night-Stands und dieses und jenes. Es ist ja ein Leben, der Mann ist, der alt ist jetzt wie wir, Mitte 30,
ich glaube,
hat großen Erfolg gehabt im Musikbusiness und was macht er sein Leben lang? Im Grunde Partys und die Sau rauslassen. Kann er ja auch machen. Ja, das ist sein Lebensmotto, das ist das, was er propagiert und dann muss er abkönnen, dass wir als Gesellschaft dass man das kritisieren können darf. Denn ich denke, diese Kritik oder auch jetzt, was das hervorruft, auch an Hassnachrichten. Also das regt ja so viel Wut an in den Menschen.
Hassnachrichten, die du jetzt bekommst.
Ja, natürlich, okay. Klar. Insta, ja. Ich habe mein Insta direkt, ich glaube, meine Insta-Direktnachrichten sind nicht ausgestellt, die sind irgendwie ein bisschen gefiltert oder so, gibt es da so ein paar Möglichkeiten. Bitte hatte ich schon vor einer Weile ausgestellt. Das war so unterirdisch. Aber es ist so ein bisschen das goldene Kalb dieser Leute, ja. Wir wollen die offenen Grenzen und wir wollen den Mann im Frauenkleid in der Kita und da den Kinder vorlesend.
Also das heißt, für mich die Kritik bezieht sich, also du kritisierst nicht die Tatsache, dass er homosexuell ist, also Beziehungen mit Männern oder beides, ich weiß gar nicht, ich glaube aber hauptsächlich homosexuell. Sondern es geht um diese ausufernde Darstellung, das vor sich herzutragen, wie so eine Trophäe und das zu einem großen Teil seiner Persönlichkeit zu machen.
Und eigentlich noch viel mehr, dass ich mir sage, wo ist der Feminismus? Ja? Also wir erleben ja, also die was die Feministen ja, die aktuell modernen woken Feministen anscheinend am allertollsten halten, ist, wenn dann der schwule Mann sich ein Kind kauft. Ja, es geht nicht mehr. Der Frauenkörper, der da ausgebeutet wird, ist irgendwie ganz
komisch. In Bezug jetzt auf die Leihmutterschaft.
Richtig, ja. Und jetzt im Kleinen sozusagen das Frauenshampoo. Wo ist der Feminismus? Wo ist die moderne Frau, die sich davon fangen lässt, was sagt das über unsere Gesellschaft aus, über die Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn ja der Mann mit den Popo-Bildern für Frauenshampoo werben muss, ja? Das ist meine
Gesellschaftlich Kritik. könnte man das vielleicht so einordnen, dass man sagt, dass aktuell offen gelebte Sexualität, die nicht Heterosexualität ist, trumpft anscheinend das Frausein.
Ja, oder jetzt Quebecus. Ne? Es ist, Jesus muss dann schwul sein und das ist sozusagen den Feminismus zu Ende gedacht. Wir wollen den Mann in der Frauensauna, wir wollen den Mann, der für Frauen Shampoo wirbt, wir wollen den Mann im Frauensport. Wo seid ihr? Wo seid ihr Frauen? Ja? Wie kann das sein?
Wie geht's weiter? Mal angenommen, das Gericht entscheidet jetzt dann auch nach einer mündlichen Verhandlung gegen euch und geht weiterhin davon aus, und das ist ja das, also so funktioniert ja Rechtsprechung in Deutschland, das ist ja das gleiche wie bei dieser Korrektivgeschichte, da setzen sich dann Richter hin und die überlegen, wie kommt das bei uns an, wie verstehen wir das quasi stellvertretend für die normale Bevölkerung und vielleicht noch, wie absurd das dann ist, hat man an dem Korrektivurteil gesehen, weil sowohl das Landgericht Hamburg als auch das Landgericht Berlin haben diese gesamte Berichterstattung, ja, also wie es tatsächlich bei der Zivilbevölkerung draußen angekommen ist, völlig ignoriert und gar nicht in das Urteil mit einbezogen. Und das Gleiche, ne, ist auch bei dir, das muss man halt verstehen, auch als Nichtjurist oder Laie. Da sitzen halt Richter, die gucken sich das an, wahrscheinlich mehr als einmal, je nach Gericht. Nicht mal einmal, sondern erst, wenn sie sich tatsächlich, wenn sie dann irgendwie manchmal auch erst in der Verhandlung sitzen, ich beim Amtsgericht mal erlebt, sitzen dann überlegen sich, okay, wie kommt das an? Und die Richter haben es halt jetzt so interpretiert, dass sich dieses widerwärtig auf die sexuelle Orientierung von Kaulitz bezieht. Wie geht's, wie ist die Strategie vom Anwalt und dir?
Ja, wir machen weiter. Also ich halte das für inakzeptabel. Wie gesagt, dass ein in den USA lebender Millionär die Meinungsfreiheit in Deutschland beschneidet, ist nicht hinnehmbar. Und wir werden, ich habe es noch nicht bis zum ganz zum Ende gedacht, aber natürlich die nächste Instanz, auf die zumindest hoffen, auf den gesunden Menschenverstand der Richter, auch auf ein gewisses Feingefühl, dass man begreift, wir verlieren so viel, wenn wir auch solche Dinge nicht mehr kritisieren dürfen. Weil es scheint ja sozusagen, wie ich sagte, das goldene Kalb zu sein. Und wir als Gesellschaft, wir müssen in der Lage sein, Dinge zu kritisieren, oder auch als Politiker gerade, ja, weil wenn ich bin jetzt sozusagen im Rampenlicht. Mhm. Wenn das nicht erlaubt ist, hat das eine Strahlkraft. Und man versucht natürlich, den Menschen zu erziehen, den Menschen Angst zu machen, den Menschen einen Maulkorb aufzubinden. Insbesondere vor dem Hintergrund, was alles sonst so möglich ist zu sagen. Ja, Tod Israel auf den Straßen, mehr oder weniger den ganzen Tag über in Berlin.
In den USA gibt es ja im Gegensatz zu Deutschland die Redefreiheit, also Free Speech, Redefreiheit und Meinungsfreiheit ist nicht dasselbe. Also das Land, in dem er sich primär aufhält. Wichtig übrigens, er besitzt keine US-Staatsbürgerschaft, sondern eine Green Card. Also darfst du dort aufhalten, weil halt Arbeit und relativ viel Steuergeld eben auch in die US-Kassen gespült wird. Jetzt würde mich dazu noch kurz deine Meinung interessieren, weil das vielleicht ein bisschen suggestiv ist. Jetzt sitzt da jemand, das gibt es übrigens nicht nur auf linker Seite, also ich würde ihn jetzt mal da tendenziell großzügig mit einordnen. Es gibt auch andere, die sich so ein bisschen rauskaufen aus dieser Misere Deutschland, sich dann aber dennoch berufen fühlen, teilweise beruflich, teilweise in einem Nebensatz in einem Podcast das zu erwähnen. So haben auch die Kaulitz-Brüder ja beispielsweise vor der letzten Bundestagswahl explizit nochmal vor der AfD beispielsweise gewarnt. Wie ist dazu deine Einschätzung, wenn wir uns vielleicht auch mal diejenigen noch mit einbeziehen, die in diesem rechtskonservativen Raum sich im Ausland aufhalten, aber im Prinzip dann ihren Lebensunterhalt damit verdienen oder eben regelmäßig die politische Lage in Deutschland kommentieren oder sogar noch Wahlempfehlungen aussprechen? Wie beurteilst du das?
Ja, die sind sehr engagiert. Ich hatte jetzt über Wallasch auch, der hat den Artikel im Spiegel ebenfalls rausgekramt, wo eine Journalistin die Bill-Kaulitz-Stiftung für Sachsen-Anhalt gefordert hat.
Ja.
Um da die Wahl doch bitte.
Demokratiestiftung für Ostdeutschland, irgendwie sowas haben die genau.
Ja, Bill-Kaulitz-Stiftung, irgendwie so. Man ist offensichtlich dort, man fühlt sich Teil des Kulturkampfes, ja, und den nehmen wir auf und das ist, was wir hier führen, und da hängt viel dran, da hängt extrem viel dran, dass wir einerseits uns die Sprache nicht verbieten lassen und andererseits eine weitergehende Kritik an all den miseren Zuständen, die unser Land im Schwitzkasten halten, dass wir uns das dass wir das zulassen. Wie gesagt, ich komme jetzt nicht in den Bundestag rein, womöglich auch wegen einfach einer gelebten Meinung. Das ist natürlich, also ist auch meine Verdächtigung. Seit 3 Tagen hängen um den Bundestag Plakate von mir, jetzt im Vorfeld auch des Volksentscheides. Hier in Berlin gibt es einen Volksentscheid. Aber man kommt da jetzt nicht mehr rein, weil man seine Meinung sagt. Und das ist inakzeptabel.
Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Halte mich da gern auf dem Laufenden, wie sich das entwickelt. Ansonsten lese ich es ja als erstes wahrscheinlich auf X, vormals Twitter. Ich finde den Namen immer noch katastrophal, aber
ist schwierig,
ne? darum so, es spricht sie einfach nicht schön im Sprachgebrauch. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, ja, und ich drücke die Daumen, dass es bald wieder in den Bundestag geht.
Danke, Boris. Bis bald.
Was haltet ihr davon? Hättet ihr es für möglich gehalten, dass man einfach so jemanden für zu gefährlich erklären kann, ohne demjenigen mitzuteilen, warum das so ist oder ihm eine Möglichkeit zu geben, sich da irgendwie zur Wehr zu setzen, dass jemand nicht mehr in den Deutschen Bundestag, nicht einmal mehr als Besucher hinein darf, weil angeblich zu gefährlich? Für mich ein riesengroßer Skandal. Was aus dem Fall wird, wie es damit weitergeht, ich werde euch natürlich hier darüber auf dem Laufenden halten. Falls ihr in Zukunft auf diesem Kanal nichts verpassen möchtet, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Schaut auch sehr gerne auf der X-Seite bzw. vormals Twitter von Julian Adrat vorbei. Könnt natürlich auch meinen X-Account abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.